Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Spezial an diesem Sonntag. Ich bin Anita Kiefer und habe heute ein sehr spannendes Interview für euch. Mein Kollege Martin Gebhardt hat für uns den Softwareentwickler im Gesundheitsbereich und Datenexperten Martin Tiani interviewt. Eines der bekanntesten Projekte, an denen Tiani bisher maßgeblich beteiligt war, ist die elektronische Gesundheitsakte ELGA. Tiani spricht im Interview über die Pandemiebekämpfung und warum es durchaus Sinn ergeben würde, unter bestimmten Umständen wieder zu einer verstärkten Testung mittels Antigentests zurückzukehren. Am besten, wir hören gleich rein.
Herzlich willkommen zu einem Kurier Checkpoint. Heute mit Herrn Martin Tiani, Softwareentwickler im Gesundheitsbereich, war auch maßgeblich bei der Entwicklung von ELGA mit beteiligt. Sie sind auch in einer Expertengruppe, die das Gesundheitsministerium in Bezug auf Corona, die Corona-Krise berät. Warum sind wir momentan in dieser misslichen Lage?
Das ist eine gute Frage. Die Problematik ist, dass der gesamte Prozess, den wir heute sehen, ein sehr dynamischer ist. Ich glaube, wir haben sehr gute Experten bei uns in der Runde und viele, viele Wissenschaftler weltweit arbeiten an demselben Problem. Wenn man versucht, diese Dinge zu simulieren und zu vorhersagen, dann braucht man letztendlich Evidenz dazu. Viele Dinge haben uns wahrscheinlich gefehlt. Ich glaube, jeder hat sich von uns gewünscht, dass die Antikörperwirkung oder die Immunantwort auf die Impfungen, dass die länger anhalten würde. Ich glaube, das ist jetzt erwiesen, dass das doch etwas kürzer ist, als was am Anfang prognostiziert war. Das hat dann dazu geführt, dass der Anstieg der Neuinfektionen schneller passiert ist. Man darf nicht vergessen, im Sommer hat das, glaube ich, alles sehr gut ausgesehen. Aber im Sommer sitzen wir auch sehr oft draußen. Also das heißt, wir haben weniger Infektionen. Und jetzt ist natürlich so, dass der Herbst dann gekommen ist und man hat natürlich schon Rufe gehabt, gesagt, man muss aufpassen. Also ab dem Zeitpunkt, das weiß man, wenn die Kurve ansteigt, dass man da Gegenmaßnahmen treffen muss. Aber man hat wahrscheinlich geglaubt, dass man mit den Berechnungen, dass es ausgeht, dass man sozusagen über die Welle drüber kommt.
Okay, die Realität ist eine andere. Man hat ja vor einer Woche noch gehofft, keinen harten Lockdown mehr setzen zu müssen. Ja. Jetzt ist er einmal 3 Wochen. Was kann man von diesem Lockdown erwarten? Was kann man in 3 Wochen, was kann da passieren, dass es in eine positive Richtung geht?
Naja, ich sage mal, die Holzkeule ist ja immer, dass man sagt, man macht einen harten Lockdown. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. Man versucht natürlich, die Kontakte zu reduzieren. Es gibt da in unserer Gruppe den Vorschlag, dass 30% Kontaktreduktion notwendig ist, damit man wirklich da eine Kehrtwendung herbeiführen kann. Aber man muss halt schon schauen, dass man die Zeit gut nützt, dass man jetzt eben nicht die 3 Wochen verstreichen lässt, dass man parallel auch Maßnahmen trifft, damit man gegensteuert. Also dass man andere Bremswirkungen erzeugen kann.
Wie kann man die erzeugen? Was für Instrumente könnte man da in der Hand haben?
Also ich würde mal sagen, es gibt grundsätzlich ja 2 Säulen in der Pandemie, neben therapeutischen Maßnahmen, das gibt es ein ganzes Feld noch an Medikation. Aber wenn man jetzt einmal die 2 Säulen betrachtet, da gibt es die eine Säule der Impfung. Man versucht jetzt, und ich glaube, das gelingt auch ganz gut, dass man die Leute dazu bewegt, dass sie impfen gehen. Wir haben eine Erkenntnis, dass auch die 3. Impfung doch früher als erwartet notwendig ist und dass das sinnvoll ist, dass das Immunsystem besser aufgestellt ist. Neben dieser Impfsäule gibt es die Testsäule. Also wenn man jetzt sagt, ich versuche durch Testen die Infektionsketten zu durchbrechen. Das ist extrem wichtig.
Noch immer?
Ja.
Trotz Impfung?
Ja, das ist deswegen notwendig, weil leider, das war zwar bekannt, man wusste aber nicht so ganz genau, zu welchem Prozentsatz können Geimpfte auch das Virus übertragen. Was sicher ist, dass die Zeit der Infektiosität, also wie lange man infektiös ist, dass das kleiner ist, wenn man geimpft ist. Also das ist weniger Tage. Aber in der Zeit, wo man infektiös ist, hat man mitunter ähnliche Übertragungsraten. Also die Viruslast ist ziemlich gleich hoch. Das führt dann dazu, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Daher ist es auch wichtig, dass auch Geimpfte, das ist eine Empfehlung von uns auch, sich regelmäßig testen. Unabhängig davon gibt es noch Ungeimpfte und das ist extrem wichtig als Maßnahme, dass man ganz gezielt zusätzliche Tests macht, die dazu führen, dass diese Infektionsketten unterbrochen werden.
Es ist ja so, gerade bei den Tests hat man ja auch die Strategie geändert. Früher hat man gehabt Wohnzimmertests, dann hat man gehabt die Antigentests, PCR-Tests, also je nach die höchste Klasse waren die PCR-Tests, die Wohnzimmertests.
Ja.
Aber man hat halt verschiedene Zeiträume gewählt. Momentan ist man ja auf dem Kurs, obwohl man ihn eigentlich bis auf Wien nicht bewältigen kann, nur noch PCR-Tests zuzulassen.
Ja. Die Entscheidung ist deswegen in die Richtung gegangen, weil man gesehen hat, dass die Sensitivität von den PCR-Tests natürlich sehr gut ist. Und da war die Grundidee, dass wenn man flächendeckend eine Infrastruktur hätte, die grundsätzlich die ganze Last abdecken kann in Österreich mit gepoolten PCR-Tests, damit sie auch kostengünstig sind, dass man dann eigentlich gut durchkommt.
Also gepoolte PCR-Tests, nur zur Erklärung, heißt ganz einfach, dass man, glaube ich, momentan 10 Tests hernimmt.
In der Regel.
In der Regel und schaut, wenn man die gemeinsam untersucht, ob glaube ich, ein positiver Fall dabei ist.
Genau. Also man nimmt eigentlich 10 Proben, gibt ihn am Pool, schaut nach, ob der Pool negativ ist. Wenn der Pool negativ ist, dann hat man natürlich 10 Proben, die gleich negativ sind. Dadurch ergibt sich natürlich dann auch die Wirtschaftlichkeit, weil der Preis natürlich dann günstiger ist, dividiert sich dann durch 10. Ja. Was da jetzt passiert ist, dafür ist dieses System grundsätzlich auch nicht gebaut. Wenn die Positivrate raufgeht, also die Positivrate der Infizierten, dann passiert es immer mehr und immer häufiger, dass halt positive Pools vorhanden sind. Diese positiven Pools, da gibt es jetzt zwei Elemente, die kompliziert sind. Das eine ist, ich brauche mehr Personal, ich muss diese Pools aufmachen. Das heißt, ich muss Einzelproben machen. Und das zweite Thema ist die Wirtschaftlichkeit. Weil natürlich auch dort die Wirtschaftlichkeit dann betroffen ist. Weil das sind 10 einzelne PCR Läufe, die man machen muss, das wirkt sich dann auch in der Durchlaufzeit aus. Das ist auch der Grund.
Das war ja momentan ein großes Problem, dass man einen PCR-Test gemacht hat, meistens in einem Bundesland, und dann erst nicht nach 24 Stunden spätestens, sondern eigentlich manchmal nach 50, 60 Stunden erst das Ergebnis erhalten hat.
Ja, du führst natürlich das Testen ad absurdum, weil natürlich in der Zeit kannst du schon als Infektiöser herumrennen und kannst schon wieder andere anstecken. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Man muss dazu sagen, dass aber speziell den betroffenen Bundesländern wie Salzburg und Oberösterreich die Positivrate dann schon so hoch war, dass auf jeden Fall positive Pools entstanden sind und dadurch ist es auch zur Verzögerung gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, man hätte diesen Kapazitätsengpass entkräften können. Das ist dann wieder eine wirtschaftliche Frage. Letztendlich ist es bei uns auch in der Gruppe diskutiert worden. Das könnte man sagen, natürlich, aber vielleicht sind die Angebote dann nicht so seriös gewesen, weil das hätten wir ja wissen müssen, dass das passieren kann. Es sind viele Gründe.
Ja, aber man hätte ja auch bei den Antigentests bleiben können. Also die nicht komplett verteufeln und komplett weg, weil eigentlich vor einem Jahr, als die Impfungen nicht da waren, hat man schon sehr viele Ergebnisse und sehr viele positive Fälle allein über Antigentests herausgefunden.
Ja, genau. Grundsätzlich, die Antigentests sind leider bei uns ein bisschen in Verruf gekommen. Das hängt aber damit zusammen, dass die Antigen-Tests, das ist die sogenannten Wohnzimmer-Tests, die haben von der Convenience her eigentlich sehr gut geklappt. Also ich glaube, die sind sehr, sehr gut niederschwellig angenommen worden. Leider ist es aber so, dass da auch, sage ich mal, viele betrügerischen Themen auch gegeben hat. Also man hat weder, dass man jetzt sagt, dass der Bürger betrügerisch agiert hat, da geht es mehr um die noch optimiertere Variante. Also viele Personen haben gesagt, okay, ich mache den Test da gar nicht mehr, ich nehme denselben Test, fotografiere den noch einmal ab, schreibe die Nummer drauf oder wische die mit einem, irgendwo mit so einem, wenn ich einen Overhead-Stift das drauf tue, tue ich das schnell weg mit einem Schwamm und schreibe dann die 4 Zahlen noch mal drauf, da bin ich noch schneller und das ist noch optimierter. Das hat aber dann dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, einerseits ist es natürlich blöd, wenn da gar kein Test gemacht wird. Und Punkt B, da geht es um diese Sensitivität, dass man gesagt hat, naja, aber eigentlich die Abnahme selber per se kann ich ja gar nicht sehen. Also ich weiß ja gar nicht, ob die Person tatsächlich diesen Test richtig abgenommen hat. Wir haben jetzt, also ich habe persönlich dann den Professor Geiger kennengelernt von der MedUni Wien, als Präsident von der Onkologie, und der hat mir ein System gezeigt dann, das ist ein Telemedizinsystem, wo man mit einer Überwachung, also da in dem Fall ist es wirklich so, dass ca. 20 Minuten videomäßig die Abnahme überprüft und aufgenommen wird. Das heißt, jeder Test, nicht stichprobenartig, jeder Test wird dann tatsächlich auch begutachtet. Natürlich, dieser Lackmusstreifen, der dann 15 Minuten dauert, natürlich wird das dann zusammengeschnitten, weil das ist ja uninteressant. Viel wichtiger ist, dass die Abnahme auch kontrolliert wird. Das heißt, man erhöht dadurch die Qualität.
Die Abnahme heißt, dass man wirklich das Staberl
in die Nase mit
eingeführt hat oder die andere.
Genau, dass man den Nasenbohrer-Test zieht. Das passiert tatsächlich und es ist interessant, also ich habe mir das dann auch persönlich einmal angesehen. Man sieht und kann sehr wohl feststellen, ob die Abnahme korrekt passiert ist. Manchmal führt es auch dazu, dass dann die Patienten vielleicht auch niesen müssen oder wie auch immer. Also man kann sehr gut feststellen, ob die Abnahme eigentlich so gemacht wird, wie es gehört. Ja? Und das führt natürlich zu einem, wie es üblich ist in der Telemedizin, zu einem kontrollierten Prozess. Und diese Komponente, die würde ich jetzt persönlich auch als sehr, sehr hilfreich empfinden, als Zusatz in einen Hybrid zu den PCR-Tests. Warum? Weil es Punkt A Komplexität rausnimmt. Also man hat zwei unabhängige Systeme. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ein System jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, hat man ein zweites auf jeden Fall, das geht. Und zweitens muss man auch dazu sagen, der Fall der hohen Positivrate, das kann immer passieren. Also wenn da jetzt eine neue Variante kommt und mit einer neuen Übertragungsgeschwindigkeit und die Infektionsraten gehen wieder rauf, wird es immer wieder passieren, dass Pools positiv sind und dann braucht man ganz oft die Kapazitäten, man braucht die Leute, man braucht mehr Zeit, dass man dann die Pools auflösen kann. Also auch in dem Fall ist es so, dass man dann ein Backup-System hat. Und das ist wie kommunizierende Gefäße. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man es kombiniert, dahingehend beispielhaft, ich gehe arbeiten, ich mache am Montag in der Früh einen Antigen-Test, einen telemedizinisch überwachten, fahre in die Arbeit, alles ist gut, macht ja durchaus Sinn, wenn man unmittelbar sozusagen den Test macht. Und dann, weil ich halt in einer geregelten Arbeitsstelle bin, mache ich halt zweimal noch zusätzlich in der Woche einen PCR-Test. Ja, das ist durchaus eine Kombination.
Aber das heißt, dass die Antigen-Tests nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Das ist auch als Möglichkeit, weil momentan ist es doch so, dass die neuen Regeln eigentlich dorthin laufen, dass es irgendwann ein Antigen-Test nicht mehr reicht, dass ich zur Arbeit komme, dass ich in ein Gasthaus gehe und so weiter.
Ich glaube, dass das nicht praktikabel ist, weil der Antigen-Test hat ja eine ganz andere Aufgabenstellung gehabt. Da geht es darum, dass man Leute identifizieren kann, die entsprechend schon infektiös sind. Der PCR-Test hat eine wesentlich höhere Sensitivität und man versucht ganz bewusst, infizierte Personen quasi schon irgendwie auszusortieren, weil man die Angst hat, dass die dann infektiös werden. Also das mit dem Schulter.
Also ich erwische sie beim früheren Stadium.
Ja, genau, so ist es. Das heißt, das ist durchaus international anerkannt, dass man speziell fürs Monitoring und Screening Antigen-Tests sehr oft verwendet, weil es da weniger darum geht, wie sensitiv eigentlich der Test ist. Also da geht es mehr um die Frequenz, wie häufig man diese Tests macht. Und da habe ich über den Niki Popper dankenswerterweise, der hat eine Studie gemacht von Salzburg und Oberösterreich, weil das sind die Hotspots bei uns in Österreich. Und der hat eben ausgerechnet, würde man in Salzburg auch bei weniger Sensitivität 60.000 zusätzliche Tests machen, also wirklich basierend auf Antigen, also nicht PCR, dann könnte man in Hausnummer 10 Tagen die Reproduktionszahl auf kleine 1 runterbringen. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist eine äußerst sinnvolle Maßnahme in der jetzigen Zeit, also auch im Lockdown, dass man sagt, was können wir tun, damit wir diesen Prozess des Infizierens unterbrechen. Ja, das ist extrem wichtig, weil wir wissen, dass es eine Gruppe an Personen gibt in der Bevölkerung, und das betrifft jeden Staat, die ganze Welt. Und diese Gruppe hat eine Immunschwäche. Wir wissen noch nicht genau, aber da fehlt uns auch die Evidenz, was genau dahinter steckt. Also wie immunschwach muss einer sein, dass er dann im Spital landet oder auf der Intensivstation?
Obwohl er geimpft ist, ja.
Aber wir wissen, dass auch Geimpfte auf der Intensivstation landen und im Spital. Das bedeutet eigentlich, was ist jetzt das Ziel? Das Ziel ist, dass man auf jeden Fall vermeidet, dass diese Personen infiziert werden. Weil das Risiko da ist, dass diese Personen letztendlich im Spital, auf der Intensivstation oder halt tatsächlich auch sterben. Ja. Das heißt, wir müssen unbedingt parallel neben den Impfen, braucht es auch einen Bremseffekt. Und dieser Bremseffekt, nehmen wir es jetzt anlassbezogen am Arbeitsplatz oder nehmen wir es Screening oder Monitoring, wir brauchen diesen Prozess, anders werden wir diese Pandemie, also die Überlastung des Gesundheitssystems nicht wirklich in den Griff bekommen. Weil wir reden da von unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Ja. Wenn ich das kurz zusammenfasse. Also es geht darum, dass ich die Reproduktionszahl, das heißt ein Infektiöser, wie viel kann er anstecken?
Genau.
Also habe ich die Chance, dass ich ihn vorher aus der Kette rausbringe und so weiter. Ja? Dass die muss wieder schauen, dass ich die Zahl kleiner 1 sein, dass ich wieder runterdrücke, kleiner 1.
Richtig, genau.
Und es ist aber der falsche Weg, die Antikörpertests jetzt alle in Antigentests alle in eine Schublade zu legen und sagen, okay, das schaffe ich nur mit PCR. Weil momentan schaffen wir es ja sowieso nicht.
Also so in einer optimalen Welt, wenn alles natürlich super toll rennt, ist sicherlich, wenn man jetzt eine perfekte PCR-Infrastruktur hätte, in jedem Winkel in Österreich, dann würde ich sagen, ja, super. Aber es gibt keine perfekte Welt. Und ich mache jetzt 30 Jahre Datenmanagement und ich mache sehr viel mit IT. Und bei uns rennen so circa 15 Millionen Transaktionen am Tag drüber bei der ELGA. Und wenn da nur ein kleiner Zwischenfall irgendwo ist und das System geht ganz einfach nur eine Stunde nicht, also da ist schon Feuer am Dach. Das heißt, man versucht eigentlich Komplexität rauszunehmen. Und versucht aber trotzdem natürlich die Qualität, wenn es irgendwie geht, nicht sozusagen, dass die Qualität extrem runtergeht. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass ein telemedizinisch überwachter Antigentest, wo eben diese Abnahme, also dieses Nasenbohren auch mit überwacht wird, wie es üblich ist in der Telemedizin, dass das der geeignete Weg ist. Dass man sagt, okay, zweite Qualität, unabhängiges System, Backup-System. Und ich glaube, es ist eine ideale Ergänzung. Ja, es ist ein Hybridmodell, wo wir uns gegenseitig helfen können. Und es ist wahrscheinlich auch jetzt der, von meiner Seite der Aufruf an alle Unternehmer und deren Mitarbeitern, dass auch Geimpfte, wenn geht in Zukunft, dass man am Arbeitsplatz, auch wenn es in keiner Verordnung jetzt momentan steht und jetzt noch gar nicht notwendig ist, Aber ich bitte jeden Unternehmer in unserem Land, kann sich dann auch melden und versuchen wir gemeinsam, dass wir diesen Bremseffekt hinbringen. Ja. Wir müssen diese Infektionsketten unterbrechen. Und wenn das nicht gelingt, dann verschieben wir und verzögern, das sind irre Kosten, die da anlaufen. Und abgesehen von den Kosten, wir gefährden tatsächlich Personen und Patienten. Und ich glaube, wenn man es anschaut in den Krankenhäusern, ich glaube, jeder weiß, was da abgeht. Wir müssen schauen, dass wir diesen Prozess so schnell als möglich stoppen. Egal wie.
Mhm. Es ist also so, mit einem Antigentest kann ich erkennen, ob jemand infektiös ist.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist einfach das Entscheidende.
Ja, genau.
Nämlich, dass ich schneller agieren kann.
Genau. Ganz wichtig, also einer der, würde ich mal sagen, Vorteile vom Antigentest ist, dass das Feedback natürlich ein schnelleres ist. Das ist der Vorteil. Mhm. Der Nachteil, die Sensitivität ist geringer. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt, schon infiziert bin oder gerade an der Grenze der Infektiosität. Also da ist gerade irgendwo, wo man sagt, naja, da kann es durchaus passieren. Das ist immer wieder das, was man dann hört. Die sind so ungenau. Man muss aufpassen, wir reden von einem sehr dynamischen Prozess. Studien, die vor 5, 10 oder 15 Jahren gegolten haben, gelten heute auch nicht mehr. Wir haben Studien gefunden, die nachweisen, dass die Viruslast von dieser Delta-Plus-Variante bis zu 1000-mal höher ist als das ursprüngliche Wuhan-Virus. Ja. Das bedeutet auch, dass es durchaus auch Auswirkungen gibt bei den Antigentests, dass die durchaus gut funktionieren, nach wie vor gut funktionieren. Man muss evidenzbasierend auch Studien, es gibt schon Studien jetzt von November 21. Es ist da viel passiert, man muss evidenzbasierend vorgehen, man muss auch diesen Studien glauben, dass man sagt, okay, zu diesem Prozentsatz wird dieses Virus, auch die Delta- und Delta-Plus-Variante, durchaus gut erkannt. Und man muss das ein bisschen holistischer sehen, ja, gesamtheitlich betrachten, auch in Richtung statistisch gesehen von der Sensitivität. Es gibt zum Beispiel internationale Studien, die sagen, ich kann auch mit einer sehr geringen Sensitivität, mit häufigen Testen, Infektionsketten unterbrechen. Der Bildungsminister, der Fassmann, hat das einmal vielleicht in einem Interview, vielleicht haben Sie das einmal gehört, gesagt, der holt die dicken Fische raus. Ne?
Ja.
Und er ist sich bewusst, dass das halt nicht so sensitiv ist, aber im Grunde genommen holt er sich immer wieder die dicken Fische raus.
Ja.
Und mit der Aussage hat er recht. Ja. Also ich glaube, wenn wir eine Hybridvariante haben, wo wir durchaus auch sensitiv rein testen, was ja beim Schultesten noch passiert, und gleichzeitig das noch auch beim Arbeitsplatz mit Antigen-Tests auch noch unterstützt, ich glaube, dann hätten wir eigentlich eine wirklich gute Kombination und wir können uns selber helfen, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen.
Genau. Nur zum Abschluss eine ganz kurze Antwort. Das wird auch dem Minister vorgeschlagen werden.
Ich habe den Vorschlag eingebracht. Es ist so, dass nächste Woche natürlich über die Maßnahmen beratschlagt wird. Wir werden schauen, dass wir auch unseren Vorschlag, wir haben den Vorschlag eingebracht. Es geht eher darum, organisatorisch, wie man damit dann umgeht, was man jetzt wirklich gemeinsam erreichen können. Es ist ja auch in dem Vorschlag noch ein Thema enthalten. Das ist ein sogenanntes Frühwarnsystem für Mutationen.
Mhm. Für die Abwässer. Aber da.
Genau.
Genau.
Genau. Weil da ist wichtig, auch ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben gelernt durch die neuen Varianten, dass irgendwie das Immunsystem dann doch nicht so gut wirkt. Und wir müssen frühzeitig darauf schauen, dass Mutanten erkannt werden und die in einem Frühwarnsystem enthalten sind.
Herr Tiani, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte schön.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Martin Tiani, Softwareentwickler im Gesundheitsbereich. Die Fragen hat Martin Gebhardt gestellt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt der heutigen Daily Podcast-Folge kamen von Dominik Kanzian. Produziert wird er von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Anita Kiefer. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.